Hallo, mein Name ist Sabine Feldmann und vielleicht kennst du mich als eine der Kolleginnen aus der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes. Vor kurzem ist ein Text für eine Fortbildung entstanden, den ich dir jetzt einfach in Form eines kleinen Podcasts zur Verfügung stellen will, sozusagen Gedanken zum Kinderschutz to go. Das Thema ist die Familiendynamik bei Gewalt gegen Kindern. Wenn wir als Fachkräfte den Verdacht haben oder feststellen, dass es Gewalt in der Familie gibt, mit der wir arbeiten, löst das viele Gefühle in uns aus. Wir machen uns Gedanken und stellen fest, dass bei uns und anderen beteiligten Fachkräften eine Menge losgetreten wird. Um was geht es da eigentlich genau? Und wie können wir damit so umgehen, dass die Kinder geschützt werden können, die Eltern nicht ihr Gesicht verlieren und wir unsere Professionalität nicht verlieren, sondern im Gegenteil diese vollumfänglich nutzen können? Häufig passiert nämlich genau das Gegenteil. Die Fachkräfte ereifern sich, sind wütend, entsetzt und schockiert. Sie werfen sich gegenseitig offen oder implizit Untätigkeit, Ignoranz oder Dramatisierung vor. Wir reagieren emotional und sind uns unsicher. Schlimmstenfalls kreisen die Erwachsenen um sich selbst und es kommt zu einer Spaltung im Helfersystem und die Kinder geraten aus dem Blick. Wie können wir das verhindern? Vielleicht hilft es, sich anzusehen, mit was für einem vielschichtigen und mehrgenerationalen Geschehen wir uns in vielen Familien bewegen, in denen es zur transgenerationalen Gewalt von Eltern an ihren Kindern kommt. In vielen Kulturen, und das meine ich nicht nur im ethnischen Sinne, war und ist Gewalt eine Methode der Erziehung. Auch in der Bundesrepublik war es so, dass Gewalt eine probate Erziehungsmethode war. Erst seit 2001 haben Kinder bei uns ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Viele Eltern stellen den Sinn von einer gewaltfreien Erziehung auch gar nicht in Frage. Sie verstehen, dass das gut ist und richtig, und doch kommt es in vielen Familien zur Gewalt. In Überforderungssituationen verlieren die Eltern die Beherrschung, meckern und schimpfen. In Ausnahmesituationen kommt es dann dazu, dass sie ausflippen und ihre Kinder oder den oder die Partnerin anschreien. Danach sind sie total erschrocken und überlegen, wie das passieren konnte. Das kommt eher selten vor. Es geschieht ohne kompletten Kontrollverlust und es kommt in der Regel niemand körperlich zu Schaden. Die Situation ist danach besprechbar und Eltern können ihre Kinder um Verzeihung bitten. Kapitel 1. Was aber passiert, wenn sich Gefühle nicht regulieren lassen? Die Dynamik, auf die ich jetzt gerne sehen würde, ist eine andere und führt bei uns zu den oben beschriebenen Phänomenen. In solchen Familien passiert Gewalt eher oft und heftig, verbal, emotional und körperlich, von Eltern an ihren Kindern. Es entlädt sich hier eine große Wut. Sie ist völlig unangemessen und kann durch Kleinigkeiten ausgelöst werden. Sie geht einher mit Kontrollverlust und einem völligen Unverständnis der Machtverhältnisse. Wenn man Zeugin davon wird, hat es etwas von einer Welle, die wie unaufhaltsam scheint. Die Kinder und ihr Verhalten werden von den Eltern in einer Art und Weise geschildert, die nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben scheint. Sätze wie "Der kleine Mann ist ein richtiger Teufel. Das macht sie nur, um mich zu ärgern. Das macht er mit Absicht. Ich habe ihnen gesagt, dass sie das nicht dürfen." Es geht also oft um nicht alters- und entwicklungsgemäße Anforderungen und Erwartungen, die die Kinder nicht erfüllt haben und die dann das Ausrasten, die Schläge, das Schütteln der Eltern rechtfertigen sollen. Eltern, die so agieren, kennen Gewalt. Sie haben häufig traumatische Erlebnisse in ihrer eigenen Kindheit durch familiäre Gewalt erlebt. Sie waren Beschämungen und Demütigungen ausgesetzt. Sie haben es selbst als Kind so erlebt und geben es weiter. Kapitel 2: Mehrgenerational. Häufig gibt es in den Herkunftsfamilien der Eltern und auch in der jetzigen Familiensituation Beziehungsabbrüche, Trennungen, Tod, vielmals durch Suizid oder eventuell Heimunterbringungen. Es gab viele instabile Beziehungserfahrungen, wenig haltgebende Bindung und Bindungserfahrungen. Krisen wurden als desaströs erlebt, Substanzmissbrauch, psychische Auffälligkeiten, Gewalt in verschiedenen Erscheinungsformen waren und sind Lösungswege, die gegangen wurden und möglicherweise immer noch gegangen werden. Selbstwirksamkeit, Gestaltung, friedliche Auseinandersetzung ist keine Option in diesen Familien. So scheint es zumindest. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Es kann Teil einer posttraumatischen Bewältigungsstrategie sein, Erlebtes zu reinszenieren. Es kann das Umgehen mit dem eigenen Selbstbild sein, den eigenen Enttäuschungen. Es kann ein gelerntes Verhalten sein, das alternativlos erscheint. Kapitel 2. Wie gehen die Eltern mit ihren Gefühlen um? In fast allen diesen Fällen, bei denen es zu Gewalt kommt, weil Eltern sich überfordert fühlen und sich nicht regulieren können, kommen die Gefühle der Scham, ob der Wut und Gewalt in Form von Schuldgefühlen zurück. Aber nicht in allen. Manche Eltern sind zu sehr damit beschäftigt, alles wegzuschieben, sodass sie möglichst gar nichts spüren. Das Gefühl der Hilflosigkeit würde sie sonst überschwemmen und sie haben keine Möglichkeit, damit umzugehen. Diese Eltern erleben wir häufig so, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehmen, ja, noch nicht einmal wirklich erkennen können. Sie können ihre Gefühle auch nicht von denen ihrer Kinder trennen. Die eigenen Bedürfnisse nicht spüren zu können, bedeutet auch, die Bedürfnisse der Kinder nicht wahrnehmen zu können. Alles ist nicht trennbar und nicht benennbar, miteinander verwoben. Der Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Gefühlen zeichnet sich also durch Sprachlosigkeit aus. Unangenehme Gefühle werden abgewehrt, bagatellisiert und nicht zugelassen. Die Bedürfnisse der Kinder werden als Überforderung und Bedrohung wahrgenommen und die eigenen Bedürfnisse können nicht versorgt werden. Dies ist häufig die Folge davon, dass die Eltern als Kinder keine Unterstützung, sondern Überforderung und Demütigung erlebt haben. Wenn also das Spüren von Gefühlen mit aller Macht abgewehrt wird, bleibt immer noch das diffuse Gefühl, der Wunsch, dass die Überforderung aufhört, dass irgendwas passiert oder irgendjemand hilft. Aber es gibt in den Familien genauso wenig Worte dafür wie für die Gewalt. Es kommt zur Reinszenierung. Immer wieder das Gleiche. Da es kein Erleben gab, in dem Eltern sich als wirkmächtig erlebten, die Krise zu einem Innehalten und einer Neuorientierung geführt hat, eine Reflexion und eine Veränderung durch Neuerlerntes stattfinden konnte, kann es sein, dass Mütter oder Väter sich mit immer dem Gleichen herumschlagen. Sie versuchen dann, ihre eigene Krise zu bewältigen, indem sie in Wiederholungen die gleichen Muster inszenieren. Meistens klappt das nicht gut und mündet in schmerzvolle Prozesse für die Kinder. Unverstandenes wird von uns so lange wiederholt, bis wir es verstanden haben und integrieren können. Dies kann durch Stabilisierung der Alltagskompetenzen abgemildert werden, die Ursachen aber bleiben bestehen. Kapitel 3. Was ist die Rolle der Kinder? Ich finde, das Bild, das solche Eltern selbst nicht genug bekommen haben, dass sie nachgenährt werden müssen, gut. Sie müssen lernen, sich nachzunähren, um ihre Kinder nähren zu können. In Familien, in denen es Gewalt gegen Kinder gibt, Abwertungen, lächerlich machen, aber auch Schläge, Vernachlässigungen, Verletzung der Aufsichtspflicht und was uns sonst noch dazu einfällt, werden Kinder häufig parentifiziert. Das bedeutet, sie sind dafür da, die Erwachsenen zu versorgen, mindestens emotional, manchmal auch sexuell. Sie sind für die kleinen Geschwister verantwortlich oder dafür, dass Mama nicht so traurig guckt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Kinder dafür zu missbrauchen, dass es Erwachsenen nicht gelingt, sich ihre eigenen Bedürfnisse selbst anzunehmen. Kinder geben ihr Bestes, da ihre Eltern ihr Überleben sichern und sie von ihnen abhängig sind. Michael Huber, die als psychologische Psychotherapeutin arbeitet und zudem noch die erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation ist, spricht davon, dass das Bindungssystem über das Verteidigungssystem geht. Das bedeutet, dass ein Kind, welches Gewalt erlebt hat, zum Beispiel durch die Mutter, dieser bereits nach kurzer Zeit wieder freudig lachend in die Arme laufen kann. Von diesem Hintergrund kann man ein solches Verhalten einordnen und verstehen, dass es nicht bedeutet, dass nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass dies ein menschliches Programm zeigt. Kinder übernehmen Elternfunktion und lernen Co-Abhängigkeit. Wenn man weitergeht, kann man auch von Täterintrojektion sprechen. All das, was ihre Erwachsenen schon erfolgreich gelernt haben, setzt sich dann fort in die nächste Generation. Kapitel 4. Was kennen die Eltern für Möglichkeiten? Wir haben uns jetzt angeschaut, was in den Familien über Generationen hinweg passieren kann, wie Eltern eigene unverarbeitete Gewalterfahrungen weitergeben, wie immer wieder gute Bindungserfahrungen scheitern, Beziehungsabbrüche geschehen und ein unguter Umgang, der die Bedürfnisse von Kindern ignoriert, in den Familien stattfindet. Die Eltern wehren die Gefühle als zu schmerzhaft ab. Es erinnert sie zu sehr an ihre eigene Hilflosigkeit. Stattdessen gehen sie zum Beispiel in die Regression. Das Kind ist schuld, weil es so unmöglich ist. Der Partner, weil er alles falsch macht und bestraft werden muss. Das Jobcenter, die Kita, die Schule, das Jugendamt. Die Liste ist endlos und nur eine Person kommt nicht darin vor. Sie selber. In einer Fortbildung zum Thema systemische Interaktionstherapie von Michael Biene habe ich eine entwaffnende Frage gelernt. Mal angenommen, es gäbe eine Person, die wirklich was für ihr Kind tun könnte. Mal angenommen, diese Person wären Sie. Kapitel 5. Und was macht das mit uns als Fachkräften? Wie zu Beginn beschrieben, holen uns diese Familien mit großer Kraft in ihr System. Sie können uns gut für sich einnehmen oder eben auch im Gegenteil große Angst, Wut oder Ekel in uns auslösen und damit unseren Unwillen erregen. Dann gehen wir, ähnlich wie die Eltern, in die Abwehr. Oder die Frau vom Jugendamt macht das. Oder die Lehrerin. Manchmal machen uns Eltern aggressiv und ungeduldig. Manchmal verbünden wir uns mit ihnen und können dann nicht mehr die Not der Kinder spüren. Wir relativieren vielleicht und distanzieren uns oder wir leiden selber mit bis hin zur Sekundärtraumatisierung. Wir machen Überstunden, arbeiten kompensatorisch, obwohl wir keinen Auftrag dafür haben und uns niemand dafür bezahlt. Wir können auch mit Mitgefühl und Systemhass reagieren und uns verbündet fühlen gegen alles Unrecht, das der armen Mutter begegnet. Oder wir schwingen mit jeder scheinbaren Kooperation mit und hoffen und glauben an bessere Zeiten, ohne je etwas davon zu sehen. Und so weiter und so fort. Kapitel 6. Was hilft? Ich denke, dass es zunächst wichtig ist, innezuhalten und sich zu verdeutlichen, was das heißt. Mehr generational. Über lange Zeit haben Menschen versucht, ihre Situation mit ihren Mitteln so zu lösen, dass sie gut herauskommen, ein gutes Selbstbild aufrechterhalten können. Gewalt, meist auf mehreren Ebenen, denn eine Gewaltform kommt fast nie alleine, war eine geübte und bewährte Methode in der Familie und die wird niemals von außen geändert. Meiner Erfahrung nach hilft Ernsthaftigkeit und Klarheit dabei, mit Eltern übers Elternsein zu sprechen. Es hilft, ihren Lösungsweg anzuerkennen und den Weg wertzuschätzen, den sie gegangen sind. Niemand möchte beschämt werden. Das führt zur Abwehr. Es muss deutlich werden, dass der alte Lösungsweg nicht mehr taugt, sondern die Gewalt ihrem Kind Schaden zufügt. Eltern wollen in der Regel gute Eltern sein und haben fast immer auch Zeiten, in denen das klappt und Situationen, in denen sie Sachen gut und richtig machen. Wissen kann helfen über Trauma und die Zwangsläufigkeit unserer Überlebensstrategien. Diese sind im Akutfall nicht freiem Willen unterworfen, aber perspektivisch sind sie veränderbar. Das Beschreiben von Dynamiken mit Modellen und Metaphern wie zum Beispiel The Circle of Violence macht klar, was in den Situationen passiert. Den Eltern die Stärke der Abhängigkeit ihrer Kinder zu ihnen zu verdeutlichen und kindliche Entwicklungsschritte zu erklären, kann helfen. Worte für Kontrollverlust zu finden und Regulierbarkeit, zum Beispiel durch das Erlernen von Wutbarometern, als Möglichkeit aufzuzeichnen, solche Methoden können hilfreich sein. Selbstwirksamkeit sollte thematisiert werden. Unser Traurigsein, unsere Wut können hilfreiche Gefühle sein, die wir wahrnehmen müssen und die wir den Eltern in der Arbeit spiegeln können. Die Arbeit mit Anteilen kann helfen, widersprüchliche Gefühle zu benennen, sie zu integrieren, anstatt sie abzuspalten. Psychoedukation hilft, Gefühle zu erkennen, sie zu erfragen und benennen zu können. Es ist wichtig zu erklären, was es heißt, dass wir Gefühle haben, aber wir sind nicht unsere Gefühle. Und die Wahrnehmung von Gefühlen, die muss geübt werden. Über Machtgefühle und Hilflosigkeit zu sprechen, ist nicht gefährlich, sondern hilft uns und auch den Klientinnen uns besser kennenzulernen und zu verstehen. Ressourcen zu beschreiben hilft, die Eltern zu begleiten und zu unterstützen in Fragen wie: Was ist gut genug? Wann ist es lustig bei uns? Was ist schön? Was macht meine Kinder besonders? Was hat uns schon geholfen? Wer hat mir schon geholfen? Dadurch erweitern wir Handlungsspielräume oder vielleicht zunächst nur die Denkräume, wenn wir mit Eltern arbeiten, deren Problemakzeptanz geweckt werden kann und die dann eventuell ein gemeinsames Verständnis der Probleme entwickeln können. Das bezeichnet man dann als Problemkongruenz. Hier kann es sein, dass eine Arbeitsgrundlage entsteht und die Eltern eine Idee davon bekommen, dass Hilfe annehmen nicht bedeutet, dass die Fachkraft ihnen alles abnimmt, sondern dass sie selbst etwas tun können. Die Idee, eine Veränderung bewirken zu können und mit Hilfe einen Prozess zu beginnen, kann schließlich dazu führen, dass Eltern sich auf die Hilfe einlassen und eine intrinsische Motivation zur Arbeit entwickeln. Es gibt eine Hilfeakzeptanz, einen Kontrakt, eine wirkliche Auseinandersetzung der Eltern mit ihrer Rolle als Vater oder Mutter. Wichtig finde ich an dieser Stelle sehr deutlich zu machen, dass es eine Rahmung braucht, um ein solches Arbeitsbündnis zu schließen. Im Familienzentrum und Projekten, die man als Ehrenamtliche begleitet. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit, selbst in der Schulsozialarbeit und auch nicht als Horterzieherin ist das möglich. Es braucht wirklich einen Auftrag dafür und eine Finanzierung. Dies ist nur im Rahmen von Beratungsarbeit oder therapeutischen Settings möglich. Es kann also im Rahmen von Familienhilfe oder Therapie stattfinden, im Rahmen von Elterngruppenarbeit oder Multifamilientherapie, die auch als MFT nach Eyre-Aasen bekannt ist. Und nun zum Schluss, was hilft uns? Kapitel 7. Meine Erfahrung ist, dass auch wir einerseits einen guten Rahmen brauchen und andererseits gutes Handwerkszeug, um mit solch hochkomplexen Systemen und mit solch herausfordernden Themen zu arbeiten. In allererster Linie brauche ich aber meine Kolleginnen dafür. Der Austausch mit ihnen, das gemeinsame Verstehen wollen und nahe rangehen hilft. Sich Wissen dafür aneignen und reflektieren hilft dann wieder auf Distanz gehen zu können. Und alles, was dies unterstützt, ist hilfreich. Gemeinsame Fortbildungen machen, Fachgespräche führen oder ihnen zuhören und last not least Supervision. Und manchmal auch die schlichte Erkenntnis zu gewinnen, dass man nicht für alles verantwortlich ist und es irgendwann auch mal gut genug sein muss. Ich hoffe, dieser kleine Text hat euch auch ein bisschen geholfen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören bei dir. Hab einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss, Sabine.